Wir fahren weiter. Wir haben gesehen, wie Schaphan diese Botschaft des Herrn durch die Prophetin Hulda dem König überbracht hat. Und die Auswirkungen waren wunderbar. Ich habe das auf dem Blatt zusammengefasst. In den weiteren Versen, nämlich 2. Chroniker 34, 29 bis 33, sehen wir, der König hat eine riesige Volksversammlung organisiert im Tempel und dort wurde das 5. Buch Mose vorgelesen. Es heißt einfach in Vers 30, ich lese ab Vers 29, und der König sandte hin und versammelte alle Ältesten von Juda und von Jerusalem. Und der König ging in das Haus des Herrn hinauf und alle Männer von Juda und die Bewohner von Jerusalem und die Priester und die Leviten und alles Volk vom Großen bis zum Kleinsten. Und man las vor ihren Ohren alle Worte des Buches des Bundes, das im Haus des Herrn gefunden worden war. Man las. Schaphan wird nicht erwähnt, aber zweifellos war er es, der in der Lage war, das alte, fast 1000 Jahre alte Buch, die Schriftrolle, zu lesen. Da hat er sie also der Volksmenge im Tempel vorgetragen. Und das hat dazu geführt, dass der König mit der ganzen Versammlung einen Bund schloss, also eine Abmachung mit dem Herrn, dass sie dem Herrn von jetzt an treu sein wollen, die Treue halten wollen. Das hat also eine enorme Wirkung gehabt. Und weiter in Kapitel 35 wird dann beschrieben, wie der Priesterdienst wieder ganz neu belebt wurde im Salomonischen Tempel. Und das war gerade die Zeit von Pessach, vom Passafest. Und da wurde ein gewaltiges Passafest gefeiert, und zwar so wunderbar, dass es heißt, Zweite Chroniker 35, Vers 17, und die Kinder Israel, die sich vorfanden, feierten das Passa zu jener Zeit und das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang. Und es war kein solches Passa in Israel gefeiert worden, wie dieses, seit den Tagen Samuels, des Propheten. Und alle Könige von Israel hatten kein Passa gefeiert wie dieses, das Josia feierte. Und die Priester und die Leviten und ganz Juda und Israel, das sich vorfand. Und die Bewohner von Jerusalem. Im 18. Jahr der Regierung Josias ist dieses Passa gefeiert worden. Also seit Jahrhunderten, und das seit dem Propheten Samuel, ganz am Ende der Richterzeit, darauf folgt die Zeit von Saul, 40 Jahre, 40 Jahre David, 40 Jahre Salomo und dann eben die Könige von Juda in Jerusalem bis auf Josia. Nie wurde ein solches Passa so wunderbar, so grandios gefeiert wie zu der Zeit. Und da sehen wir, wie das Wort Gottes eine Freudigkeit bewirkt hat, eine Wirkung gehabt hat, nicht nur im Herzen von König Josia, sondern auch in dem Herzen von Schaphan und eben von vielen im Volk Gottes. Also sehr ermutigend zu sehen, wie Gott diesen Mann brauchen konnte mit der Fähigkeit, die er hatte. Er wurde ja nicht Schreiber, weil er dachte, eines Tages werde ich dann in der Lage sein, das 5. Buch Mose vorzulesen. Aber Gott hat ihn so geführt in seinem Werdegang und konnte ihn auf so wunderbare Weise benutzen. Und das ist sehr wichtig, das zu bedenken. Der Apostel Paulus sagt in Galater 1, dass Gott ihn abgesondert hatte von Mutterleib an, nicht erst ab seiner Bekehrung. Das heißt also, Gott hatte einen Plan mit Saulus, der zum Paulus wurde, ab seiner Geburt. Der ganze Werdegang in seiner Familie, dann die Ausbildung, die ja geschuldet war, einem sehr großen Ehrgeiz der Eltern. Die wollten, dass ihr Junge sie wohnten in Tarsus in der heutigen Türkei, dass der nach Jerusalem geht und zwar zu einem der besten Rabbiner damals, zu Gamaliel. Sie wollten, dass er steile Karriere machte, aber es kam alles anders. Aber Gott hat das alles benutzen können, auch diese Ausbildung, dass er eben in Bibelhebräisch so bewandert war und auch Aramäisch, auch Griechisch, dass Gott das alles benutzen konnte, heiligen konnte für einen besonderen Dienst. Und so müssen wir das sehen, dass eben das kein Zufall ist, was so geschehen ist in unseren Kinderjahren, Teenie-Jahren und danach. Und auch wenn man sich erst nachher bekehrt hat, Gott hat einen Plan mit unserem Leben und er will diese Fähigkeiten, die er uns in die Wiege gelegt hat und die Fähigkeiten, die wir uns erworben haben, dass wir sie ihm zur Verfügung stellen, zu seiner Ehre. Und so war das bei Schafan wirklich der Fall. Nun gehen wir zu einem seiner Söhne. Auf dem Blatt kommt Achikam zuerst. Achi heißt mein Bruder. Ach, das heißt nicht wie auf Deutsch, oh weh, sondern Bruder. Achi, mein Bruder, kam, das heißt, steht auf oder steht bei. Und wir werden gleich sehen, der Name hat auch da eine besondere Bedeutung gehabt. Achikam war, wie wir dann noch sehen werden, der Vater von Gedalia. Und wir haben schon gelesen, dass eben Achikam zur Delegation gehörte, die von König Josia zur Prophetin Hulda gesandt wurde. Wir haben ihn schon gelesen, 2. Chroniker 34, Vers 20. Jetzt schlagen wir noch auf die Parallelstelle in 2. Könige 22. Vers 12. Und der König gebot Hilkia, dem Priester, und Achikam, dem Sohn Schafans, und Achbor, spricht aus Achbor, dem Sohn Michajas, und Schafan, dem Schreiber, und Asaja, dem Knecht des Königs, und sprach: Geht hin, befragt den Herrn für mich und für das Volk und für ganz Juda wegen der Worte dieses aufgefundenen Buches. Ist das nicht schön? Vater und Sohn zusammen in gemeinsamer Aufgabe. Und das ist auch so schön zu sehen in 2 2. Dort beschreibt der Apostel Paulus, wie Timotheus für ihn wie ein Sohn war, den er als Gläubiger der nächsten Generation mitzog und eben erlebte, wie Timotheus ihm diente und ihn unterstützte und er ihn unterstützte. Also die Generationen zusammen im Dienst für den Herrn. Und das sehen wir auch hier in diesem Verhältnis von Schafan und Achikam. Übrigens, da war Achbor dabei, habe ich gesagt. Achbor heißt Maus. Also, der Klippendachs und die Maus, die gingen zur Hulda. Hulda, das spricht man auf Hebräisch, das heißt Maulwurf. Ja, also der Klippendachs und die Maus gingen zum Maulwurf. Das sind alles unkoschere Tiere, unreine Tiere, auch die Maus, nach 3. Mose 11. Und natürlich auch der Maulwurf. Beim Maulwurf sieht man das noch ganz besonders. Er ist ein Tier, das immer zur Hauptsache im Dunkeln lebt. Und so in der Finsternis wühlt. Ja? Dort zu Hause ist ein Einzelgänger, ein totaler Einzelgänger, und selbst gegenüber seinen Artgenossen sehr aggressiv. Ja? So kann man sein im alten Leben. Einzelgänger, mürrisch, aggressiv. Aber der Herr kann einen völlig verändern. Wenn man sieht, wie diese Hulda, was ich zu Hause, die Delegation empfängt und sie kann mit Freimütigkeit sagen, so spricht der Herr und kann so das Wort Gottes zum Segen für das ganze Volk weitergeben. Also, alttestamentlich gewissermaßen eine wie die vier Töchter von Philippus, von denen es einfach heißt, sie weissagten. Nicht in der Gemeinde, aber es gab so viele Gelegenheiten, wo sie zur Ermutigung und unnötig auch zur Ermahnung das Wort Gottes so weitergeben konnten. Geführt durch den Heiligen Geist. Ja, also das wollte ich noch sagen, diese Besonderheit mit diesen Namen. Schaphan, Achbor und Hulda. Und an dieser Stelle muss ich mich noch entschuldigen, mir ist etwas unterlaufen. Ich habe effektiv das R nicht gesehen, sondern L gelesen. Azaria, Vater von Schaphan. Aber es steht eben nicht Azaria und das heißt eben der Herr sammelt Schätze. Azalia, das bedeutet unter anderem der Herr spart. Ja. Aber was ich dort erklärt habe zum Thema Schätze, passt dann auch für Azalia. Der Herr spart, indem er eben die Schätze auf die Seite tut und für uns bereithält. Ja, aber ich bin froh, dass mir jemand darauf hingewiesen hat. Da ist mir wirklich ein Lesefehler unterlaufen. Ja, ich kann mich wenigstens entschuldigen, ich habe ja eine Brille, wobei ich ziehe sie ab, wenn ich lese, weil ich meinte bisher, ich sehe so gut auf die Nähe, besser als mit der Brille, und jetzt ist mir das doch unterlaufen. Also entschuldigt das bitte. Jetzt ist es geklärt und wir fahren weiter mit Freuden. Achikam wird wieder erwähnt in Jeremia. Schlagen wir auf, Jeremia. Da ist also offensichtlich ein Schreibfehler passiert auf dem Skript. Da die letzte Bibelstelle, wo ich geschrieben habe, er stand für Jeremia ein und wurde zum Lebensretter des Propheten. Dort sollte nicht 2. Könige 25 stehen, sondern Jeremia 26, Vers 24. Ich lese es zusammenhangswegen ab Vers 20 in Jeremia 26. Und da war auch ein Mann, der im Namen des Herrn weissagte. Uria, der Sohn Schemajas aus Kirjat Jearim. Sehen wir, es gab damals in dieser Zeit des totalen Zerfalls mehrere Propheten. Jeremia, Hulda, auch Uria. Übrigens in dieser Zeit lebte auch Habakuk, der das Buch Habakuk geschrieben hatte. Uria, der Sohn Schemajas aus Kirjat Jearim. Ganz in der Nähe von Jerusalem. Wenn man von Jerusalem auf der Autobahn Nummer 1 runterfährt Richtung Tel Aviv, schon bald kommt die Ausfahrt Kirjat Jearim, wo ja lange Zeit die Bundeslade war, bis David sie schließlich nach Jerusalem gebracht hatte. Uria, der Sohn Schemajas aus Kirjat Jearim, und er weissagte gegen diese Stadt und gegen dieses Land nach allen Worten Jeremias. Also völlig in Harmonie mit Jeremia. Und als der König Joachim und alle seine Helden und alle Fürsten seine Worte hörten, suchte der König ihn zu töten. Und als Uria es hörte, fürchtete er sich und floh und er kam nach Ägypten. Da sandte der König Joachim Männer nach Ägypten, Elnathan, den Sohn Achbors, und Männer mit ihm nach Ägypten. Und sie brachten Uria aus Ägypten und führten ihn zum König Joachim, und er erschlug ihn mit dem Schwert und warf seinen Leichnam auf die Gräber der Kinder des Volkes. Doch die Hand Achikams, des Sohnes Schaphans, war mit Jeremia, dass man ihn nicht in die Hand des Volkes gab, um ihn zu töten. Dramatisch, nicht wahr? Die Könige sind gottlos und wollen das Wort Gottes nicht hören. Sie bekämpfen es. In einer solchen Zeit leben wir. Die Gesetze werden mehr und mehr geändert, und zwar so, dass man Christen mit ihrer biblischen Überzeugung kriminalisiert. Ich will gar nicht auf Details eingehen. Aber das ist wirklich eine Zeit, in der man das Wort Gottes und die biblischen Werte nicht mehr hören will. Und das kann schwierig werden. Wir sehen, dieser Uria hat das gemerkt, ist geflohen nach Ägypten, und den hat man trotzdem in Ägypten noch erwischt und umgebracht. Und dann war für Jeremia klar, der ja vollkommen auf seiner Linie war, jetzt kommt er auch dran. Und wer setzt sich ein? Achikam. Ich war, wie sein Vater, Schaphan, war auch er einer der Elite in Juda. Schaphan war ein ganz hoher Minister als Berufsschreiber des Königs. Und eben Achikam auch. All diese Söhne waren Fürsten in Juda. Und der hat seine Position eingesetzt zum Schutz von Jeremia. Also er wurde zum Lebensretter des Propheten, sodass er seinen gesegneten Dienst über Jahre weiter ausüben konnte. Eindrücklich, nicht wahr? Und nun gehen wir zu El-Assar. Schlagen wir auf. Jeremia. Jeremia 29, Vers 1. Und dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem an die übrig gebliebenen Ältesten der Weggeführten und an die Priester und an die Propheten und an das ganze Volk sandte, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. Nachdem der König Jekonia und die Königin und die Hofbeamten, die Fürsten von Juda und Jerusalem und die Handwerker und die Schlosser aus Jerusalem weggezogen waren. Durch El-Assar, den Sohn Schaphans, und Gemaja, den Sohn Hilkias, die Zedekia, der König von Juda, nach Babel zu Nebukadnezar, dem König von Babel, sandte. So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe. Baut Häuser und bewohnt sie und pflanzt Gärten und esst ihre Frucht. Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter, für eure Söhne und eure Töchter gebt Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären. Und mehrt euch dort und vermindert euch nicht. Und sucht den Frieden der Stadt, wohin ich euch weggeführt habe. Und betet für sie zu dem Herrn. Denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Denn so spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels. Lasst euch von euren Propheten, die in eurer Mitte sind, und von euren Wahrsagern nicht täuschen. Und hört nicht auf eure Träume, die ihr euch träumen lasst. Denn sie weissagen euch falsch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr, sobald 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort an euch erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Ausgang und Hoffnung zu gewähren. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir beten, und ich werde auf euch hören. Und ihr werdet mich suchen und finden, denn ihr werdet nach mir fragen mit eurem ganzen Herzen. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde eure Gefangenschaft oder euer Schicksal wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von wo ich euch weggeführt habe. Wer hat eine alte Elberfelder hier? Ah, wie heißt der Sohn Schaffans in Vers 3 in deiner Bibel? Ja. Ja. Also, ich habe jetzt die Elberfelder CSV, die sanfte Revision, ganz im Sinn der Alten, und da steht durch Elazar. Die haben sich versehen. Beim Übersetzen. Es steht wirklich nicht Eleazar, sondern Elazar. Schön, denen kann das auch mal passieren, was mir da mit einem Buchstaben passiert ist. Und ist also richtig, kann man korrigieren. Hier steht Elazar, den Sohn Schaffans. Und nicht Eleazar. Eleazar bedeutet Gott hilft, aber Elazar heißt Gott macht es oder Gott hat es getan. Ich habe hier hinzugefügt, vergleiche Johannes 19, Vers 30. Der Herr Jesus sagt, es ist vollbracht. Das bedeutet, er hat bezahlt. Ich habe schon erklärt, Meschulam, der Großvater von Schaffan, hieß so. Aber man kann Tetelestai auch übersetzen mit es ist getan. Ja? Und so endet effektiv der Psalm 22, dieser Kreuzespsalm, wo David über 1000 Jahre vor der Kreuzigung die Leiden des Herrn in vielen Details beschrieben hat. Und wie endet dieser Psalm? Psalm 22, Vers 32. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkündigen einem Volk, das geboren wird, dass er es getan hat. Wer hat einen Schlachter hier? Bitte, wie heißt es? Dass er es vollbracht hat. Also, es ist nicht wörtlich, ja, es steht wirklich Assa gemacht. Aber um die Verbindung zu Johannes 19, Vers 30 deutlich zu machen, wurde das absolut berechtigt, dass er es vollbracht hat, übersetzt. Ja, und so drückt also dieser weitere Sohn von Schaffan diese Wahrheit aus, Gott hat es getan. Vorwegnehmend, was der Messias einmal tun würde am Kreuz. Und nun, diesen Elazar finden wir nur in Jeremia 29, aber in welch schönem Zusammenhang. Auf dem Skript habe ich geschrieben, Elazar musste einen wunderbaren prophetischen Trostbrief von Jeremia zusammen mit Gemaria ben Hilkia nach Babel bringen. Dort musste er ihn den Weggeführten übergeben. Also, Jeremia schrieb einen Brief für die Weggeführten. Man stelle sich vor, um 606 belagerte Nebukadnezar zum ersten Mal Jerusalem. Das ist jetzt Repetition. Aber durch die Repetition kann man das auswendig lernen. Das war die Wegführung, wo Daniel und seine drei Freunde nach Babel kamen. Im dritten Jahr von Joachim. Das war 606 vor Christus. Und dann gab es eine zweite Wegführung, 597. Das ist die Wegführung, die bei der Hesekiel nach Babel gebracht wurde. Hesekiel 1,1 und folgende. Und dann kam ja die große, die schlimmste Wegführung, 586, als Jerusalem zerstört wurde. Das ist aber hier noch nicht so weit. Also die zwei Wegführungen waren geschehen. Und nun durfte Jeremia für die, die gehen mussten nach Babel, diesen Brief schreiben. Und Elazar musste ihn 1000 Kilometer Reise in den heutigen Irak bringen. Und dieser Brief war ganz wichtig. Denn es gab falsche Propheten, die sagten, es wird alles gut kommen, Jerusalem wird nicht untergehen. Nur so schlimme Propheten wie Jeremia oder eben Uria haben wir gesehen, die sind immer so negativ und die sagen, alles wird zusammenbrechen. Und wenn ihr euch den Babylonien nicht unterstellt, dann wird es zur Katastrophe kommen. Hört nicht auf sie. Shalom, Shalom, sagten sie immer. Friede, Friede. Aber da war kein Friede. Und nun war dieser Brief wichtig, um ihnen zu zeigen, ihr müsst euch jetzt auf eine längere Zeit einstellen. In Babel. Ihr werdet nicht schnell wieder zurückkehren. Und das, was die falschen Propheten voraussagten, dass eben sie hofften auf Ägypten, dass Ägypten als zweite damalige Weltmacht nebst Babylon, dass die kommen würden und das Königreich Juda gegen Nebukadnezar unterstützen würden, sodass schließlich die Babylonier besiegt werden. Und die falschen Propheten dachten, ja, es kommt Friede, es kommt alles gut. Sie hofften auf Ägypten, aber Ägypten erwies sich als völlig unzuverlässig. Aber Gott hat vorausgesagt, sie werden nach Babel gehen und sie werden dort längere Zeit sein. Und darum musste er in diesem Brief sagen, stellt euch darauf ein, dass ihr dort wirklich wohnen bleibt. Darum heißt es, baut Häuser, Vers 5, bewohnt sie, pflanzt Gärten und esst ihre Frucht. Ihr müsst euch auf eine längere Zeit einstellen. Und da wird eine nächste Generation in Babel zur Welt kommen und wird da aufgezogen werden. Und es wird so sein, dort werden Ehen geschlossen werden. Und dann weiter sagt Vers 7, und sucht den Frieden der Stadt, wohin ich euch weggeführt habe, und betet für sie zu dem Herrn. Denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Das ist alttestamentlich, 1. Timotheus 2, Vers 1. Was steht dort? Ja, wenn man es nicht auswendig weiß, dann schlagen wir es auf. Und wenn man es auswendig weiß, schlägt man es auch auf und es prägt sich einfach immer ein. Ich habe mir das so angewöhnt, auch in Predigten, wenn ich zuhöre, anderen, immer nachzuschlagen. Und dass ich mir nicht sage, ja gut, das weiß ich sowieso auswendig, das weiß ich auch auswendig, muss ich gar nicht aufschlagen. Nein, ich schlage es auf und schaue mir es nochmals an. Und es prägt sich noch besser ein. Ganz wichtig, was man hört und sieht, das verstärkt sich im Gedächtnis und dann auch im Herzen. 1. Timotheus 2, Vers 1. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für König und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Denn dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott oder Retter Gott, der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also, es gehört zu den Prioritäten, dass wir beten für alle Menschen und ganz speziell für die Obrigkeit. Für Könige und alle, die in Hoheit sind. Dazu gehören übrigens auch die Polizisten. Das sind alles Beamte mit einer Autoritätsposition im Staat. Wo auch immer. Ob ganz hoch oben oder weniger hoch oben. Wir sollen für sie beten. Und warum? Ja, ganz einfach, könnte jemand sagen. Damit wir so ein ruhiges Sofa-Christentum führen können. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen. Aber es ist so, das Wort für ruhig bedeutet friedlich. Und still, Hesychios, bedeutet still im Sinn von politischen Frieden. Keine Revolution. Keine Aufstände. Und das ist nicht einfach so, damit wir es gemütlich haben, sondern der Zusammenhang ist der. Vers 3 sagt, denn dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, der will, dass alle Menschen errettet werden. Wenn wir Stabilität im Staat haben, ist es für uns viel einfacher zu evangelisieren. Nicht wahr? Wenn Revolution ist und Kriegszustände, dann werden wir dadurch behindert in unserer Arbeit für den Herrn. Und wir sollen also beten für unser Land, für die Regierung, dass wir eben möglichst nicht durch Zustände von Revolutionen, Aufständen hindurchgehen müssen. Aber nicht einfach, damit es uns so toll geht, sondern damit wir unseren Auftrag, Menschen für den Herrn Jesus zu gewinnen, für die Ewigkeit zu gewinnen, besser nachkommen können. Und darum sagt Jeremia 29, Vers 7, betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Das ist so. Wenn der Staat Shalom, hier steht Shalom, erlebt, dann haben wir auch Shalom und können dem Herrn besser eben insofern ungehindert dienen. Und dann wird in Vers 8 gewarnt in diesem Brief vor falschen Propheten. Und wie aktuell ist das heute? So viele falsche Propheten weltweit und so viele Leute, die sich irgendetwas träumen und meinen, das sei nun der Wille des Herrn. Nein, wir müssen an der Schrift festhalten. Das Wort Gottes ist vollständig, mit Offenbarung 22 abgeschlossen, und wer zu dem prophetischen Wort noch etwas hinzufügen will, dem wird Gott von den Plagen hinzufügen. Also, und dann haben wir nicht nur falsche Propheten, sondern auch ganz viele falsche Lehrer und auch falsche Lehrerinnen. Auf dem Internet. Das ist unglaublich, was man alles findet. Und da müssen wir gewarnt sein. Und dann Vers 10 sagt, denn so spricht der Herr, sobald 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen. Also hier ist die Zeit für Babel genau festgelegt, 70 Jahre. Es wird also nicht einfach eine kurze Zeit sein, ein paar Monate, sondern die Zeit Babels ist 70 Jahre. Und wenn die Zeit für Babel vorbei ist, dann wird die Wende kommen. Und wir können auch aufschlagen, Jeremia 25, das war auch da schon vorausgesagt, Vers 11. Und dieses ganze Land wird zur Einöde, zur Wüste werden, das Land Israel. Und diese Nationen, das sind die Nationen im Nahen Osten, werden dem König von Babel dienen 70 Jahre. Und es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, werde ich an dem König von Babel und an jenem Volk, spricht der Herr, ihre Schuld heimsuchen. Und an dem Land der Chaldäer. Da haben wir auch diese 70 Jahre. Nun, sagen ja viele, ja, die babylonische Gefangenschaft, das war eine Gefangenschaft von 70 Jahren. Das steht nicht in diesen Stellen. Dass die Gefangenschaft der Juden 70 Jahre dauert, sondern dass Babels Zeit 70 Jahre dauert. Und wirklich, die erste Wegführung war 606, Daniel 1,1. Und dann im Herbst 539, das erste Jahr von Kores oder Kyros, 2. Chroniker 36, letzter Abschnitt, da haben die Perser und Meder Babylon erobert. Und da war die babylonische Gefangenschaft vorbei. Und Kyros sagt den Juden, ihr dürft wieder heimkehren. 606 bis 539 sind nicht 70 Jahre, sondern 67. Aber es ist nicht ein Irrtum in der Bibel. Man muss einfach genau lesen. Wenn die Zeit für Babel voll sind, sobald 70 Jahre für Babel voll sind, 29 Vers 10, und das heißt, diese Nationen im Nahen Osten werden Babel dienen 70 Jahre. Also Babylon hat eine Nation nach der anderen erobert und die müssen insgesamt 70 Jahre dienen. Und es ist so, 612 vor Christus fiel Ninive, die Hauptstadt der Assyrer, die das Weltreich innehatten, durch den Angriff der Babylonier und seiner Verbündeten. Aber dann gingen die Kriege weiter, und zwar bis 609. Und ich habe das noch nicht so lange ermitteln können, dass wirklich Kriege noch weiter gingen bis ins Jahr 608 hinein. Und dann war ganz vorbei. Und so muss man sagen, die Zeit Babels, dass also Babel die Weltherrschaft hat, unangefochten, Assyrien endgültig vorbei war, das war 608 bis 539. Aber das sind doch auch nicht 70 Jahre. Ja, kommt darauf an, wie man die Jahre zählt. Die prophetischen Jahre der Bibel sind immer Jahre von 360 Tagen. Darum in Offenbarung 11, 3,5 Jahre Drangsal und auch die 3,5 Jahre der zwei Zeugen davor, also die 7 letzten Jahre. 3,5 Jahre werden dort gleichgesetzt mit 42 Monaten, mit 1260 Tagen. 1260 geteilt durch 3,5. Früher hat man das im Kopf gekannt, jetzt kann man das mit dem Taschenrechner. Gibt 360 Tage. Ja, und darum sind auch die 69 Jahrwochen von Daniel 9, 25 auf den Messias hin. Das sind 69 mal 7 Jahre mal 360 Tage. Und so hat sich diese Prophetie auf den Tag genau erfüllt, bis zum Einzug des Herrn Jesus als Fürst an Palmsonntag. Aber die prophetischen Jahre sind 360 Tage, das muss man beachten. Und das ist nicht einfach ein Trick, damit es schön aufgeht, sondern es ist so, von 608, Ende der letzten Kriegshandlungen, bis Herbst 539, 70 mal 360 Tage, und dann geht es auf. Das Wort Gottes ist perfekt genau. Ja, und dann haben wir diese mutmachenden Worte von Jeremia, 29, Vers 11. Denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Ausgang und Hoffnung zu gewähren. Gott hat für das jüdische Volk eine Zukunft. Seine Verheißungen an Abraham, Isaak und Jakob, die waren nicht am Boden zerstört durch die Untreue des Volkes. Sondern Babel, diese Zeit sollte eine Zeit der Zucht sein, dass sie zur Umkehr kommen. Und damit Gottes Plan mit Israel weitergeführt werden konnte. Und wirklich, nachdem Babel dann besiegt wurde durch die Perser und Meder, dann durften sie heimkehren, wie das in Esra 1, 2, 3, 4 und so weiter beschrieben wird. Und Gott sagt, sein Vers, den wir auch für uns persönlich immer wieder nehmen müssen, denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück. Und auch gerade in evangelistischer Hinsicht können wir immer wieder Vers 13 verwenden. Und ihr werdet mich suchen und finden, denn ihr werdet nach mir fragen mit eurem ganzen Herzen. Und das ist eine Verheißung. Wenn wir den Herrn von ganzem Herzen suchen, er wird sich immer von uns finden lassen. Dann ist die Türe offen. Und diese wunderbare Botschaft durfte also Elazar ben Schafan in Babel überbringen. Jetzt gehen wir zu Gemaria. Gemaria heißt, der Herr hat es vollendet. Ja, das können wir auch in Verbindung bringen mit Johannes 19, Vers 30. Es ist vollbracht, vollendet, bezahlt, getan. Jeremia 36, ein ganz interessantes Kapitel. Da wird nämlich beschrieben, wie Jeremia sein Buch geschrieben hat, inspiriert vom Heiligen Geist. Und zwar hat er eine Buchrolle genommen und hat diktiert seinem Schreiber Baruch. Das war der persönliche Sekretär des Propheten. Und er hat ihm einfach vorgesagt und Baruch hat alles aufgeschrieben. Und damit war das Bibelbuch Jeremia, inspiriert vom Heiligen Geist, verfasst worden. Und dann, in Vers 9, Da hat Joachim, dieser gottlose König, ist er irgendwie ein bisschen schwach geworden und hat ein Fasten ausgerufen für das Volk. Und dieser besondere Anlass in Jerusalem im Tempel war dann der Anlass, ich lese 36, Vers 10. Und Baruch las aus dem Buch die Worte Jeremias im Haus des Herrn, in der Zelle Gemarias des Sohnes Schaffans, des Schreibers, im oberen Vorhof, im Eingang des neuen Tores des Hauses des Herrn, vor den Ohren des ganzen Volkes. Das war die sensationelle Gelegenheit für Baruch. Übrigens, von ihm besitzen wir ein Siegel. Also ein Siegelabdruck. Und zwar mit dem Siegel, wo darauf steht, dass es von Baruch, dem Schreiber, ist. Wie hier in der Bibel. Baruch, der Schreiber, der Sohn Nerias. Und ein solches Siegel wurde gefunden in unserer Zeit. Und dabei ist noch ein Fingerabdruck drauf. Und wir wissen, ein Fingerabdruck, den gibt es nur einmal. Ja? Darum weiß ich immer, wenn ich am Morgen meinen Finger drücke auf meinen Laptop, das kann niemand öffnen, außer mein Finger. Und natürlich werden Code weiß wie meine Frau. Ja, aber eben, das ist so eindeutig, da kann niemand anders auf der ganzen Welt seinen Finger drauf tun und dann öffnet es. Und wir haben also ein Siegel von Baruch, persönlicher Fingerabdruck von dem Schreiber des Bibelbuches Jeremia. Und der hat Jeremia vorgelesen, da im Tempel, der Volksmenge. In einer Zeit, wo es noch darum ging, dass das Volk umkehren würde, damit der Untergang Jerusalems verhindert werden könnte. Und dann lesen wir in Vers 11, und Mikaja, der Sohn Gemarias, des Sohnes Schaffans, hörte alle Worte des Herrn aus dem Buch. Da war einer der Enkel von Schaffan unter den Zuhörern. Und nicht wahr, sein Vater besaß im Tempel eine spezielle Zelle. Und Gemaria hat Baruch diese Zelle zur Verfügung gestellt, dass er dort drin aus dem Fenster heraus die Buchrolle vorlesen konnte. Das war natürlich akustisch fantastisch. So konnte das Volk im Tempel ganz gut hören, was Jeremia an Worten Gottes zu sagen hatte. Und unter diesen aufmerksamen Hörern war ein Enkel von Schaffan, der von seinem Vater Gemaria gelernt hat, was Glaube ist und Treue und Nachfolge, und von seinem Großvater Schaffan. Und das hat ihn so beeindruckt, wir lesen weiter, und er ging zum Haus des Königs hinab. Er ging also südlich, den Tempelberg abhang runter, zum Königshaus, in das Gemach des Schreibers. Und siehe, dort saßen alle Fürsten, Elishama, der Schreiber, und Delaja, der Sohn Shemaias, und El-Nathan, der Sohn Achbors, dieser üble Mann. Das ist der Sohn der Maus. Nicht wahr? Achbor war ein treuer Mann, aber El-Nathan hat sich an Jeremia verschuldet. Nicht wahr? Als Achikam sein Leben rettete. Also El-Nathan, der Sohn Achbors, und Gemaria, der Sohn Schaffans, der war auch da. Unter den Fürsten. Und Zedekia, der Sohn Hananias, und alle Fürsten. Und Mikaja berichtete ihnen alle Worte, die er gehört hatte, als Baruch vor den Ohren des Volkes aus dem Buch las. Mikaja war so beeindruckt. Er sagte, das müssen diese Leute da unten, die nicht erschienen sind, wissen. Ging also in den Palast runter und hat ihnen berichtet, Zusammenfassung, was da im Buch Jeremia steht. Und dort war auch sein Vater. Also er konnte das weitergeben. Und diese Fürsten waren auch beeindruckt. Vers 14, da sandten alle Fürsten Jehudi, den Sohn Netanjas, des Sohnes Schelemias, des Sohnes Kuschis, zu Baruch und ließen ihm sagen, die Rolle, aus der du vor den Ohren des Volkes gelesen hast. Nimm sie in deine Hand und komm. Und Baruch, der Sohn Nerias, nahm die Rolle in seine Hand und kam zu ihnen. Und sie sprachen zu ihm, setze dich doch und lies sie vor unseren Ohren. Und Baruch las vor ihren Ohren. Und es geschah, als sie alle Worte hörten, sahen sie einander erschrocken an und sprachen zu Baruch, wir müssen dem König all diese Worte berichten. Also, das hat dazu geführt, dass diese Fürsten so beeindruckt von Michajas Zusammenfassung das Original hören wollten. Und Baruch liest das ihnen vor, in einer speziellen Lesung. Und die sind überzeugt, der König muss das hören. Und so wird das organisiert, wenn wir weiterlesen würden. Jetzt muss ich mich ein bisschen kurz fassen, damit wir wenigstens um halb zum Ende kommen. Also, das wird organisiert, der König muss das hören und er sitzt da im Winterhaus. Vers 22. Der König aber saß im Winterhaus im 9. Monat und das Kohlenbecken war vor ihm angezündet. Und es geschah, so oft Jehudi drei oder vier Spalten vorgelesen hatte, zerschnitt sie der König mit dem Schreibmesser und warf sie in das Feuer, das im Kohlenbecken war, bis die ganze Rolle im Feuer des Kohlenbeckens vernichtet war. Unglaublich. Das originale Buch Jeremia wird jetzt dem König Joachim vorgelesen und es ist eben Winterzeit, kalt. Ein Kohlenfeuer sorgt für Wärme, das so richtig gemütlich ist. Das erinnert mich an den zweiten Satz von Vivaldis Winter, Violinkonzert. Das ist wirklich ein Satz, der drückt so das Wohlbefinden aus, wie kaum ein Stück. Und Vivaldi hat reingeschrieben, da geht es darum, jemand ist im Winter bei sich zu Hause am Feuer, im Cheminée, und er fühlt sich wohl. Ja, sowas für den König. Und jetzt hört dazu das Wort Gottes und ganz cool hört dazu. Der wird nicht zornig und steht auf und spricht dagegen. Nein, nach einem Abschnitt wird das abgeschnitten ins Feuer. Dann kann er weiterlesen in der Rolle. Wenn er durch ist, wird es abgeschnitten ins Feuer. Der erträgt Gottes Wort ganz cool. Beeindruckt ihn überhaupt nicht, so wie Michaja beeindruckt worden war oder ein Josia, als er das 5. Buch Mose hörte und sein Kleider zerriss. Und wer war Joachims Vater? Niemand anders als Josia. Sein Vater hat die Kleider zerrissen, als Schafan vorgelesen hatte. Und als Baruch Joachim vorliest, ins Feuer. Schrecklich, wenn Menschen so unberührt und kalt gegenüber dem Wort Gottes reagieren. Aber das Gericht Gottes kam. Und auch das Gericht, das Jeremia angekündigt hatte, alles wurde wortwörtlich erfüllt. Ja, und jetzt, das Original war weg. Kein Problem. Wenn man weiterliest, dann musste Jeremia das einfach noch einmal Baruch diktieren und dann wurde das Buch Jeremia noch einmal geschrieben. Ja, das Bibelbuch. Ja, jetzt haben wir gesehen, jetzt sind wir da weitergekommen, auch mit Michaja. Und jetzt fehlt noch Gedalia, ein weiterer Enkel. Und dazu lesen wir kurz aus 2. Könige 25, 22. 2. Könige 25, 22. Es ist so, das Jahr 586 ist gekommen. Das Volk ist nicht umgekehrt, hat nicht auf das Wort Gottes gehört, weder auf 5. Mose noch auf Jeremia. Und so kam es wie Donnerschläge, Jerusalem wurde dem Erdboden gleichgemacht. Unzählige kamen um im Krieg, der Tempel wurde in Staub und Asche gelegt und die Massen wurden abgeführt nach Babylon. 2. Könige 25, 22. Und über das Volk, das im Land Juda übrig geblieben war, das Nebukadnezar, der König von Babel, übrig gelassen hatte. Über sie bestellte er Gedalia, den Sohn Achikams, des Sohnes Schaphans. Also die Babylonier haben wirklich dem Königreich ein Ende gesetzt. Alles am Boden zerschlagen und die Massen abgeführt nach Babel. Aber eine kleine Restbevölkerung wurde im Land zurückgelassen. Das war schon wichtig aus ökologischen Gründen, damit das Land nicht verwildert, dass da Leute sind, die es bebauen. Und Gedalia, also einen Enkel von Schaphan, der wurde von dem König von Babel persönlich eingesetzt zum Statthalter über die Übriggebliebenen. Wie kommt es? Nun, die Babylonier, die hatten auch einen Geheimdienst. Die waren vollkommen im Klaren, was während der Belagerung in Jerusalem lief. Die wussten zum Beispiel, dass Jeremia immer wieder als Prophet gesagt hat, das ist Gottes Gericht über eure Sünde. Und die Ägypter werden euch nicht helfen können. Ergebt euch den Babyloniern, dann wird Jerusalem nicht zerstört. Und die wussten, Jeremia, der ist für uns keine Gefahr. Und wir werden gleich noch sehen, in Jeremia 40, 41, 42, dort sehen wir, dass nachdem Jerusalem zerstört war, kam ein hoher Militär der Babylonier und befreite Jeremia aus dem Gefängnis in Jerusalem. Und die sagten ihm, du bist frei und du kannst gehen, wohin du willst. Du kannst mit uns nach Babel kommen, wenn du willst, aber musst nicht, du kannst auch da bleiben. Du bist frei. Der kam nicht unter das Gericht. Und die wussten ganz genau, dass Gedalia völlig in Übereinstimmung ist mit Jeremia. Und darum hat Nebukadnezar Gedalia als Statthalter eingesetzt. Und es war dann auch so, wenn man eben Jeremia 40, 41 liest, dass Jeremia wurde von den Babyloniern Gedalia anvertraut. Und da ging Jeremia nach Mizpah, nördlich von Jerusalem, wo sein Statthaltersitz war, und Gedalia schaute, dass es Jeremia gut geht, nachdem er so viel gelitten hat als Prophet Gottes, hat Gedalia für ihn gesorgt. Also Gedalia, weil er ein treuer Mann war, wie sein Vater und wie sein Großvater, konnte der Herr ihn so gebrauchen als jemand, der Jeremia, der viele Traumata erlebt hat in seinem Leben, sehr oft einsam war, viel geweint hatte, dass er von Gedalia gut unterstützt und versorgt wurde. Aber, ich fasse jetzt einfach zusammen, muss man dann selber lesen, in Jeremia 39, 40, 41, 42, Gedalia wurde von einem General Israels gewarnt, und zwar von Jochanan ben Kareach, Sohn von Kareach. Und er sagte ihm, du, ein anderer General Israels, Ismael, der hat es darauf abgesehen, dich zu ermorden. Und da war Gedalia zu gutmütig, zu blauäugig. Und zwar hat er diesem General gesagt, nein, 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 das stimmt nicht. Du lügst. Und tatsächlich kam dieser Ismael und er hat sich ganz freundlich aufgeführt und auf hinterhältige Art und Weise bringt er Gedalia um. Und er stirbt. Hätte er doch da zu weniger Vertrauen im Vorschuss gegeben. Ich weiß, es ist eine gute Eigenschaft und ich selber sage mir immer wieder, ich muss mich bemühen, Vertrauen auf Vorschuss geben. Aber es gibt Situationen, wo man merken muss, irgendetwas stimmt nicht. Und da muss man die Augen offen haben. Und da war Gedalia zu wenig kritisch und aufmerksam. Hat die Gefahr nicht erkannt und das hat ihm schließlich sein Leben gekostet. Also wir sehen, es ging nicht einfach alles nur so problemlos in dieser Familie Schaffan. Ein Enkel, ein treuer Mann Gottes, wurde schließlich Opfer eines hinterhältigen Mordanschlages. Aber jetzt bleibt noch einer. Ja, Asanja, ein vierter Sohn von Schaffan. Und da schlagen wir kurz auf Hesekiel 8. Und zwar ist es so, Hesekiel wurde bei der zweiten Wegführung 597 nach Babel deportiert. Und dort hat Gott ihn 5 Jahre später als Prophet eingesetzt. Und er sah in der Vision den Tempel in Jerusalem, also über 1000 Kilometer. Und da sah er, in der Vision wurde er in einen geheimen Raum im Salomo-Tempel geführt. Und da sah er 70 Älteste von Israel, also Fürsten, Führer des Volkes damals, in einer Geheimversammlung im Tempel Gottes, wie sie ein Anbetungsritual mit Räuchern für falsche Götter durchführten. Schrecklich, nicht wahr? Und noch schrecklicher ist nun dies. Ich lese Hesekiel 8, Vers 9. Und er sprach zu mir, zu Hesekiel: Geh hinein und sieh die bösen Gräuel, die sie hier verüben. Und ich ging hinein. Also in der Vision geht Hesekiel da in die Tempelräume hinein. Und siehe, da waren allerlei Gebilde von scheußlichem Gewürm und Vieh und allerlei Götzen des Hauses Israel ringsumher an die Wand gezeichnet. Das war nicht im Tempelhaus, aber in einem der vielen Räume im Tempelberg und in den Häusern rund um das Tempelhaus. Und 70 Männer von den Ältesten des Hauses Israel standen davor. Und Jaasania, der Sohn Schaffans, stand in ihrer Mitte. Jeder mit seinem Räucherfass in seiner Hand. Und der Duft einer Weihrauchwolke stieg empor. Und er sprach zu mir: Hast du gesehen, Menschensohn, was die Ältesten des Hauses Israel im Finstern tun? Jeder in seinen Bilderkammern. Denn sie sagen: Der Herr sieht uns nicht, der Herr hat das Land verlassen. Und er sprach zu mir: Du sollst noch weiter große Gräuel sehen, die sie verüben. Wer in der Mitte der 70 Ältesten ist der Anführer dieser Götzendiener, Jaasania ben Schaffan. Was für ein Schmerz für einen Vater, einen Sohn zu haben, der ganz andere Wege geht, der sich gegen das Wort Gottes entscheidet. Schrecklich. Und es zeigt uns, es ist wichtig, dass man Apostelgeschichte 16 richtig versteht. Paulus sagt dem Kerkermeister auf die Frage: Was muss ich tun, meine Herren, um gerettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden und dein Haus. Und manche haben abgeleitet, wenn man sich bekehrt, werden sich alle Familienmitglieder auch bekehren. Und das stimmt nicht. Aber dort steht es natürlich, es stimmte für den Kerkermeister. Und glücklicherweise viele haben das auch erlebt, dass die ganze Familie zum Glauben kam. Aber nicht alle. Das war ein prophetisches Wort von dem Apostel Paulus, der Apostel und Prophet war, an den Kerkermeister. Aber das dürfen wir nicht generalisieren. Und dann verstehen wir auch, warum zum Beispiel ein treuer Mann wie der Prophet Samuel, er hatte 2 Söhne, die wurden korrupte Richter. Aber da kann man nicht sagen, wie der Vater, so die Söhne. Das gibt es auch. Und in der Bibel steht sogar der Satz: Wie die Mutter, so die Tochter. Das gibt's auch. Hesekiel 16. Dort im negativen Zusammenhang. Ja, wenn die Mutter falsche Wege geht, die Tochter macht ihr nach. Aber eben, es ist nicht so, dass die Gnade programmiert ist in unseren Genen. Jede Generation muss sich selber bekehren. Und natürlich müssen Eltern fragen, haben wir zu wenig treu vorgelebt? Was haben wir falsch gemacht? Aber es gibt auch Eltern, die werfen sich Dinge vor, die sie sich gar nicht vorwerfen müssten. Ja? Weil jede Generation wieder selber entscheidet. Und Schaffan war ein treuer Mann und wir sehen, Elassar folgte ihm, Achikam, Gemaria, aber Jaasania sagte, nein, ich gehe einen anderen Weg. Ein großer Schmerz, aber eben, es ist die Verantwortung jedes Einzelnen. Und das lernen wir auch aus dieser Geschichte von Schaffan und seiner Familie. Dann wollen wir hier schließen.